In einem Artikel des Le Monde Diplomatique vom September 1983 mit dem Titel Marshal Mobutu, Zwangsalliierter der USA, wird eine Stellungnahme des Tribunal Permanent des Peuples, des Permanenten Völkergerichtes, veröffentlicht, das am 18., 19. und 20. September 1982 ihre Sitzungen Zaire widmete. Das Tribunal Permanent des Peuples stand unter der Leitung des amerikanischen Nobelpreisträgers George Wells. Zahlreiche Zeugen wurden einvernommen. Unter anderem postulierte dieses Tribunal Permanent des Peuples folgendes:
Der sairische Staatschef kennt die strategischen und wirtschaftlichen Interessen des Westens in Zaire sehr gut. Er ist in der guten Lage zu wissen, dass seine Autorität auf der Delegation der Macht durch ausländische Profitinteressen beruht.
Im Artikel kann man weiterlesen.
So akzeptiert Mobutu auch die Vormundschaft des Internationalen Währungsfonds über die Banque du Zaïre, Sairische Staatsbank, umso eher, als sich herausstellt, dass dieses hohe Überwachungsgremium praktisch wirkungslos ist. 1982 erreichten die Veruntreuung öffentlicher Gelder die Rekordsumme von 600 Millionen Dollar.
Gleichzeitig kann man dem Manifest der kongolesischen Patrioten entnehmen, dass die Kaufkraft der Arbeiter in Zaire auf das Niveau von 1929 zurückgefallen ist. Das wirkliche oder reelle Lohnniveau ist, wenn wir für das Jahr 1958 den Index 100 als Basis annehmen, bis 1978 auf weniger als 17 gesunken. Mobutu, der seit 1972 nicht mehr Joseph Désiré, sondern Sese Seko Mobutu heißt, alle ausländischen Namen wurden afrikanisiert, kennt seinen Stellenwert ganz genau und weiß auch, wie er sich am teuersten verkaufen kann. 1981 kündigte er ein Anwachsen seiner Hilfe an den Tschad an und sofort reiste er nach Washington. Die USA zeigen sich sofort erkenntlich und renovieren die zairische Luftwaffe. 1983 kündigte Mobutu als erster die Entsendung einer Ordnungsstreitmacht in den Tschad an. Wiederum reiste er nach Washington und Reagan übernimmt die Kosten seiner Expedition in den Tschad.
In der Zeitung Le Monde Diplomatique wird der Zwangsalliierte der USA, Mobutu, aber auch als raffinierter Rechner dargestellt.
Wie gesagt, 1981 lässt er sich durch sein Eingreifen im Tschad-Konflikt die eigene Luftwaffe und Armee durch die USA neu ausrüsten. Die Inhaftierung von 13 gemäßigten Abgeordneten, die gegen Mobutus Einparteienstaat protestieren, provoziert in den USA bei demokratischen Abgeordneten und in den Medien eine Anti-Zaire-Welle. Auf den Druck der USA muss er diese Abgeordneten wieder freilassen, was er mit einer theatralisch angekündigten Amnestie auch macht. Doch bewirkt die negative Stimmung in den USA selber 1982 eine Reduktion der militärischen Hilfe an Zaire. So kündigt Mobutu im Mai 1982 seinen Verzicht auf die militärische Hilfe der USA an und nimmt gleichzeitig als erstes afrikanisches Land neben dem Apartheid-Regime Südafrikas diplomatische Beziehungen zu Israel auf. Israel übernimmt damit die Ausbildung und Ausrüstung einer Spezialeinheit, dem Präsidialen Regiment und die Reorganisierung der 11 Bataillone, die in Shaba stationiert sind. Mit diesem Poker gewinnt Mobutu sofort die Unterstützung des israelischen Lobbys im amerikanischen Parlament. Und 1983, nach seiner Intervention im Tschad-Konflikt, fließen die Dollars wieder nach Zaire wie eh und je.
Le Monde Diplomatique folgert daraus.
Mobutu beherrscht die hohe Kunst, kompromittierende, das heißt für ihn nachteilige Situationen zu seinen Gunsten umzudrehen, im vollsten Bewusstsein, dass die westlichen Industrienationen ihn so brauchen, wie er, Mobutu, auf die westlichen Industrienationen angewiesen ist.
Thank you.
Folgende jetzt eine Übersicht über die zairische Opposition. Die Ermordung Lumumbas, dem es gelungen war, die immer wieder auftretenden Stammesfehden zu überwinden, und der fast dreijährige Sezessionskrieg, der neben der Vorbereitung einer Diktatur die fast vollständige Liquidierung aller antikolonialen und vor allem sozialistischen Gruppierungen und Strömungen zum Ziele hatte, schwächte die Opposition in Zaire auf Jahre hinaus. Die katholische Kirche, die in Zaire über einen großen Einfluss verfügt, war wesentlich an der Vernichtung einer antikolonialen Opposition beteiligt. So entnehmen wir dem Manifest der kongolesischen Patrioten, erschienen in Afrique-Asie im April 1982, zur Rolle der katholischen Kirche Folgendes.
Während der Zeit der Kolonisierung zeichnet sich die katholische Kirche durch eine unbeirrbare Unterstützung des Kolonialismus aus, sowohl auf materieller Ebene wie auch auf geistiger. In diesem Sinne hat sie gemeinsame Sache gemacht mit den internationalen Trusts und der kolonialen Verwaltung. Dadurch konnte die Kirche Steuern einziehen, Lebensmittel und Arbeitskräfte requirieren, Waisenkinder für ihre Kirchengüter zwangsrekrutieren. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen den kommunistischen Einfluss gründete die katholische Kirche in den Jahren 1950 eine christliche Gewerkschaft. Nach 1960 war die katholische Kirche die ideologische Speerspitze gegen nationalistische Tendenzen wie zum Beispiel das Mouvement National Congolais, MNC. Die antikommunistische Kampagne wurde gegen alle nationalistischen Organisationen geführt.
Das Manifest fährt weiter.
Patrice Lumumba und viele seiner Kampfgefährten wie Mpolo, Okito, Mbuyi, Nzuyi, Massena, Chimanga und Mulele wurden Opfer dieser antikommunistischen Hetze.
Und etwas später?
In letzter Zeit kann man vermehrt feststellen, dass sich die katholische Kirche zunehmend vom jetzigen Machthaber distanziert und an ihn sogar eine bittere Kritik richtet. Leider denunziert diese Kritik aber nicht die ausländische Ausbeutung und Vorherrschaft. Und wie 1956 versucht die Kirche, die wachsende Massenbewegung für sich einzuspannen und von der echten Auseinandersetzung gegen die Ausbeuter abzulenken.
Thank you.
Nach der Machtergreifung Mobutus 1966 kam es immer wieder zu vereinzelten und isolierten Protestbewegungen. Nur im Osten von Zaire konnten sich über die Jahre hinweg eine organisierte, aber kleine Widerstandsgruppe halten. Zu einem ersten größeren Aufstand kam es in der Region von Tchaba 1977 und 1978, der aber wiederum durch Truppen Belgiens, Marokkos und Frankreich unter Giscard d'Estaing wie 1964 niedergeschlagen wurde. Die USA lieferte ihre logistische Unterstützung. Giscard rechtfertigte damals den Einsatz der Fremdenlegion durch die Gefahr einer Destabilisierung des potenziell reichsten und meistbevölkerten Landes des afrikanischen Kontinentes.
In der Folge des Tchaba-Konfliktes, einem Aufstand, der also wiederum von ausländischen Truppen niedergeschlagen wurde, fiel der Außenminister der Regierung Mobutus, Ngutsa Karl Ibond, in Ungnade. Er wurde verhaftet und zum Tode verurteilt. Er sei der Rädelsführer des Aufstandes in der Region Tchaba gewesen. Doch auf Druck der Industrienationen wurde Ngutsa Karl Ibond schon zwei Tage nach dem gegen ihn ausgesprochenen Todesurteil wieder begnadigt und schon ein Jahr später auf Druck wiederum der gleichen Kreise 1979 Außenminister und sogar Premierminister in der Regierung Mobutus. Sicher ist, dass die westlichen Industrienationen immer wieder Ausschau halten nach einem Nachfolger oder eventuellen Mobutu-Ersatz. Zaire ist zu reich an Bodenschätzen, als dass man dieses Land sich selber überlassen will. Ngutsa Karl Ibond, der wiedereingesetzte Premierminister, floh zwei Jahre später, 1981, nach Belgien ins Exil. Wie wir dem Magazin Afrique-Asie entnehmen können, versucht er, mit allen oppositionellen Kräften im Ausland Kontakt herzustellen. Auch das Tribunal Permanent des Peuples, das ständige Völkergericht, hat ihn im September 1982 vorgeladen. Während der Einvernahme hat er unter anderem Folgendes gesagt:
Es ist der Westen, genauer gesagt das Amerika von Carter, Frankreich unter Giscard d'Estaing und das Belgien Tindemans, die mich gebeten haben, wieder nach Zaire zurückzukehren. Doch wollte ich nicht an der Macht bleiben, wenn die Lage sich Tag für Tag verschlimmert.
Die patriotische kongolesische Front denunziert in ihrem Manifest 1982 die Versuche einer in Zaire privilegierten Kaste, sich im Ausland als die gemäßigte Nachfolge Mobutus zu profilieren. Wir können in diesem Manifest Folgendes nachlesen:
Es ist das Ziel der privilegierten Kaste, die sich heute gegen das totalitäre Regime Mobutus stellt, die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung und den revolutionären Kampf für eine eigene Machtergreifung zu missbrauchen, ohne den neokolonialen Status quo zu verändern.
Die Opposition gegen das blutige und totalitäre Regime von Sese Seko Mobutu ist gespalten und aufgesplittert und umfasst, wie die erwähnten Beispiele zeigen, ein sehr breites Spektrum. Die Repression in Zaire ist offensichtlich, doch unsere Medien berichten nur selten darüber. Das blutige Regime von Mobutu wird seit bald 20 Jahren von den USA, Belgien, der Bundesrepublik, Japan und Frankreich gestützt. Der zairischen Opposition ist es bis heute nicht gelungen, diese Zustände im Westen bekannt zu machen. Die massiven wirtschaftlichen Interessen sind sicher der wichtigste Grund, dass sehr viele Flüchtlinge aus diesem Land nirgends politisches Asyl finden.
Wie gestaltet sich die Beziehungen von der Schweiz zu Zaire als Abschluss von dieser Sendung?
Wir haben schon zu Beginn der Sendung erwähnt, dass Mobutu in Savigny bei Lausanne eine prächtige Villa besitzt. Gewisse Quellen sprechen beim Vermögen von Mobutu von 7 Milliarden Dollar. Andere, zum Beispiel der ehemalige Direktor der zairischen Staatsbank, La Banque du Zaire, Erwin Blumenthal, der als Experte des FMI, des Internationalen Währungsfonds, einige Jahre die Geschäfte dieser Staatsbank betreute, spricht von einem Privatvermögen von gegen 4 Milliarden Dollar. Ein großer Teil dieses Geldes liegt auf Schweizer Bankkonten.
Wir können eine einfache Rechnung anstellen. 4 Milliarden Dollar entsprechen etwa 10 Milliarden Schweizer Franken. 10.000 Millionen Schweizer Franken. Ein Promille wären immer noch 10 Millionen Schweizer Franken. Das heißt, auch eine äußerst geringe Besteuerung des Vermögens von Mobutu, das auf Konten unserer Schweizer Banken liegt, und schon hätte jeder zairische Flüchtling in der Schweiz oder sogar in ganz Europa ein fürstliches Stipendium, die Möglichkeit, seine Ausbildung in der Schweiz zu finanzieren und als ausgebildeter Handwerker, Facharbeiter, Techniker und was auch immer nach Zaire zurückzukehren, sobald dort einmal demokratische Zustände wieder eingekehrt sind.
Doch scheint dies utopisch zu sein. Auch die Villa von Mobutu bei Savigny wäre ein ideales Heim für die Aufnahme der zairischen Flüchtlinge in der Schweiz. Doch auch das scheint Utopie zu sein. Im Gegenteil, der Bundesrat schickt sich an, die zairischen Flüchtlinge zurückzuweisen in ein Land, in dem seit Jahren Folter, Tod und Repression an der Tagesordnung sind, und stellt einen Kredit von 16 Millionen Schweizer Franken zum Ausbau der eigenen Botschaft in Kinshasa zur Verfügung. Damit stützt er nicht nur das Regime Mobutus, sondern rechnet sicher damit, die Interessenvertretung in diesem Land auszubauen. Bei der Akkreditierung des zairischen Botschafters in der Schweiz hat der Bundesrat nicht wissen wollen, dass dieser Botschafter aktiv an der Ermordung Patrice Lumumbas beteiligt war. Er konnte es ja offiziell auch gar nicht wissen, da das Flugzeug von Dag Hammarskjöld, dem ehemaligen UNO-Generalsekretär, der die Untersuchung leitete, aus noch nicht abgeklärten Gründen abgestürzt ist. Wir haben darüber ja berichtet.
Der Bundesrat hat sich auch nie die Mühe gegeben, abzuklären, ob die persönliche Garde Mobutus, die diesen Staatschef bei seinen Aufenthalten in der Schweiz in seiner Villa bewachen, nicht immer wieder unsere Souveränität verletzen. Zahlreiche Journalisten und Neugierige, aber auch Bewohner von Savigny, wurden schon mehrere Male auf die brutalste Weise aus der Umgebung der Villa Mobutus verjagt.
Der ehemalige Bundesrat Pierre Grabert, ein Nachbar von Mobutu in Savigny, müsste es eigentlich wissen, den Bundesrat darüber einmal informiert haben.
Doch wer zahlt, befiehlt. Mobutu hat schließlich ein Bankkonto in der Schweiz. Die zairischen Flüchtlinge können sowas nicht vorweisen.
Also raus mit ihnen!
In einigen Tagen erscheint eine Dokumentation über die Lage der zairischen Flüchtlinge im Kanton Freiburg. Im Flüchtlingheim Les Fougères in Freiburg, einen Tag vor der großen Asyldebatte im Nationalrat, kam es zu einem kleinen Aufstand der zairischen Flüchtlinge, die unter unwürdigen Bedingungen leben müssen. Freiburg ist ein Musterbeispiel dafür, wie in der Schweiz unliebsamen Gästen das Leben bitter gemacht wird. Alles gegen ihre Integration unternommen und dann, wenn die Stimmung genügend angeheizt ist, ja, dann hat man dann genügend Gründe, diese Flüchtlinge im Schnellverfahren abzuschieben.
Das Verfahren, die Hintergründe, die zu einem sogenannten zairischen Flüchtlingsproblem in Freiburg geführt haben und die Haltung des Bundesamtes für Polizeiwesen, dies alles wird in einem Bericht einer interkantonalen Untersuchungskommission im Auftrag des Europäischen Komitees für die Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter CEDRI, des Asylkomitees Schweiz und der Schweizerischen Liga für Menschenrechte dargestellt.
Der Bericht zur Lage der zairischen Flüchtlinge kann beim CEDRI Postfach 4002 Basel bezogen werden. Das ist also die Sendung von Radio Lora gsi, Zaire, Zwangsalierte von den Vereinigten Staaten. Die Sendung, die kann auch als Kassette bezogen werden. Es langt ein Brief, Radio Lora, Postfach 8032, Zürich. An dieser Sendung haben mitgemacht der Niki, Tute, der Martin und der Hannes. Und wir haben Lieder gehört von Pierre Akendenge, der New Sunrise Group aus Zaire selber. Musikstück von Manu Dibango und ein Muster, das Lied von der Fremdenlegion.